Hallo, wir begrüßen euch zu unserer neuen Folge von Für Vielfalt. Heute sprechen Nils und ich über das Thema Menschenrechtsarbeit und wie kommt man eigentlich dazu, dass man sich für Menschenrechte einsetzt? Wie sind wir beide zur GfBV gekommen? Und welche Wege gibt es eigentlich zur GfBV oder allgemein zu NGOs? Hallo Nils.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir.
Na, wie schaut's aus?
Soweit, so gut. Bei dir?
Ja, auch bis auf meinen Heuschnupfen heute. Ich habe die ganzen letzten Wochen be gepredigt, er sei besser gewesen, aber heute schlägt's zu.
Ist dann die Strafe, wenn man Hoffnung
Ja, ist
hatte oder
wirklich so.
optimistisch an etwas rangegangen ist.
Aber wir lassen uns natürlich heute nicht abbringen vom Podcast aufnehmen.
Kommt drauf an, wie oft du niesen musst, ne? Wenn das jetzt durchgehend
Stimmt
kommt oder wenn man
natürlich.
schniefen muss, dann lassen wir es vielleicht. Aber bisher klappt es ja scheinbar ganz gut.
Ja. Genau. Also, heute habe ich ja gerade schon angekündigt, wollen wir ein bisschen drüber sprechen, wie man eigentlich den Weg in die NGO finden kann. Wir können natürlich extrem von der GfBV nur berichten, aber ich denke, es funktioniert immer sehr ähnlich. Wie bist du überhaupt zur GfBV? Du bist ja schon länger als ich hier. Wie bist du hierher gekommen?
Das war auch im Zuge eines Praktikums, wie schon bei unseren beiden Studiogästen Hanno und Daniel, die jetzt hier festarbeiten. Und zwar musste ich für mein Ethnologiestudium ein, ich glaube, 2-monatiges Praktikum machen und habe aber gleichzeitig hier in Göttingen in der Ethnologie gearbeitet, im Institut für Ethnologie, und war deswegen so oder wollte ein Praktikum hier in Göttingen machen, damit ich diesen Job nicht in der Zeit aufgeben muss. Weil dann wird man natürlich schnell ersetzt. Das sind ja immer kurze Verträge. Und deswegen hatte ich hier nochmal geguckt in Göttingen und die Ethnologie oder die GfBV ist in der Ethnologie hier in Göttingen sehr bekannt. Unter anderem, weil sehr viele Studierende dort das Praktikum oder hier das Praktikum machen.
Ja.
Und ja, es war dann so, dass ich mir damals, das war 2015, nicht so viel unter der Gesellschaft für bedrohte Völker vorstellen konnte, beziehungsweise auch so dachte, es ist ja auch ein komischer Name, bedrohte Völker.
Ja.
Also letztlich eigentlich auch die Diskussion, die wir jetzt noch oft mit Praktikantinnen und Praktikanten haben. Und bin eher davon ausgegangen, dass es doch so, ja, eher kleinere indigene Bevölkerungen sind. So vor allem so in Südamerika. Aber hab's dann mit Blick auf die Homepage gesehen, dass es doch sehr viel vielfältiger ist, das Thema. Oder die Thematiken, und deswegen habe ich mich beworben und eigentlich erst in der im Referat für Nahost, also damals waren es noch geografische Referate, und wurde dann aber gefragt von Hanno, der hatte mich dann damals angerufen, ob ich nicht auch in der Online-Redaktion machen könnte, da ich schon Erfahrungen mit Homepage hatte wegen meines Jobs in Ethnologie. Und dann fing ich damals an, Anfang Januar 2015. Und hatte dann die 2 Monate Praktikum gemacht und konnte danach hier noch mit, ich glaube, es waren 10 Stunden, 10, 15 Stunden im Monat für den Rest des Jahres arbeiten, weil wir hier eine neue Homepage bekommen haben und dafür mussten viele, sehr, sehr viele Daten migriert werden und das mussten wir ja sozusagen analog machen. Und ich weiß auch noch, wie ich mit deiner Vorgängerin hier, ich glaube, Ostersamstag, mehrere Stunden im Büro saß und stupide alte Pressemitteilungen, das Datum
Ach du liebe
wiedergeben und
Güte.
den jeweiligen Kategorien zuordnen, da man ja auf unserer Homepage auf Länder und Völker, glaube ich, heißt es,
Ja, Länder,
gehen
Region
kann
und
und dann ja die
Völker.
ganzen Pressemitteilungen und Informationen ausgespielt bekommt. Und damit das funktioniert, war ich damals angestellt. Genau, und ich bin dann mit einem weiteren Praktikanten und einer weiteren Praktikantin auch in den Verein eingetreten. Und ja, dann war es immer so, dass ich im Dunstkreis des Vereins sozusagen war. Ich war bei den Jahreshauptversammlungen, bei manchen Abendveranstaltungen und bin dann auch irgendwann in die Schiedskommission gegangen, der GfBV, beziehungsweise wurde gefragt, ob ich mich wählen lassen würde. Genau, und jetzt habe ich, ja, bevor ich hier wieder fest angefangen habe, im Herbst 2018, habe ich dann auch schon die Jahreshauptversammlung geleitet. Genau, das war mein Zugang zur GfBV.
Ja, wie oft kommt die Schiedskommission zum Einsatz? Darf man das sagen oder ist das geheim?
Die kommt natürlich sehr selten zum Einsatz, weil wir ein sehr harmonischer Verein sind. Nee, also bisher gab es noch keine Themen, die wir oder ja, Auseinandersetzungen, die wir hätten klären müssen. Was ja auch sehr, sehr schön ist eigentlich.
Ja,
Schönes
voll.
Zeichen.
Bist du ein bisschen arbeitslos in der Schiedskommission, aber umso besser, oder?
Ja, es ist ein Ehrenamt, also ich brauche da jetzt auch nicht unbedingt viel Arbeit. So ist es nicht. Ich will mich da auch nicht aufdrängen oder so. Genau,
Dann.
das war mein Zugang und gekommen, echt nur wegen des Praktikums einfach weghaben zu können. Aber dann doch geblieben, unter anderem wegen der netten Kolleginnen und Kollegen, von denen auch noch ja viele hier sind. Aber auch natürlich wegen der Thematiken. Und je länger man hier ist, desto ja, stärker sieht man, was dieser Verein auch gerade in zurückgeliegenen Jahren geleistet hat. Und das ist dann doch immer wieder ganz spannend. Und genau, deswegen bin ich sehr froh, hier zu sein.
Damit hast du ja schon zwei wichtige Wege in die Menschenrechtsarbeit aufgeworfen. Einmal das Praktikum auf jeden Fall, was bei uns ja total viel passiert und sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube auch ein sehr typischer Weg ist. Ich meine, Hanno, unser erster Gast, und Daniel, unser zweiter Gast, sind beide bei der GfBV gelandet aufgrund eines
Deine
Praktikums.
Vorgängerin auch
Na, siehst du.
damals.
Und Uli, glaube ich auch, oder? Ich
Er
weiß
hatte
es gar
sich
nicht mehr.
als Schüler angefangen, hier zu
Ah ja,
engagieren. Ich
genau.
glaube, so rum war
Und
es.
das war nämlich die andere, die du ja eben auch mit der Schiedskommission angesprochen hattest, die Ehrenamtsarbeit. Das ist natürlich auch ein Weg, wie man in die Menschenrechtsarbeit finden kann, dass man einfach schaut. Ich habe vorhin gelesen, dass jeder dritte Deutsche einem Ehrenamt nachgeht. Und das finde ich dann doch ganz schön viel. Also Ehrenamt beinhaltet ja auch Feuerwehr zum Beispiel oder einfach, wenn man im Altersheim arbeitet, Nachhilfe gibt, sowas.
Und nicht nur Vereinsmitgliedschaft, also wirklich Ehrenamt im Sinne von,
Etwas freiwillig tun, was der
ja.
Gesellschaft irgendwie hilft, irgendwie unterstützt, das ist im
Ja.
weitesten Sinne Ehrenamt, also nicht nur im Verein tätig sein.
Weil da hätte ich gedacht, dass die Zahl wahrscheinlich noch höher ist, weil
Ja,
jeder Deutsche ist doch
wahrscheinlich.
ein
Vereinsland.
Vereinsfan.
Ja, voll. Ja, genau, und so kann man ja einfach Wege zur GfBV finden. Ich glaube, Praktikum ist das Typische. Wir haben auch immer sehr viel PraktikantInnen hier.
Ja, man muss ja sagen, wir sind geradezu irgendwie auch auf die angewiesen, weil sie einfach sehr wichtige Arbeit hier leisten. Es ist nicht so, dass sie dann hier sind, um Kaffee zu kochen oder sich ein bisschen in Thematiken nur einzulesen, sondern die Praktikantinnen und Praktikanten hier produzieren wahnsinnig viel Content für uns. Sei es Blogbeiträge, sei es bei Aktionen helfen, Aktionen vorbereiten. Das hatte Daniel ja auch schon damals erzählt, als er bei uns war. Es ist also, merkt man jetzt auch gerade, dass uns viele fehlen, einfach. Aber man, ja, ist gar nicht hoch genug zu hängen, den Stellenwert, den Praktikantinnen und Praktikanten bei uns eigentlich haben.
Ja, total. Und auch für den Blog schreiben sie ja auch immer. Momentan ist es aufgrund von Corona ja eher schwierig, aber ein paar sitzen im Online-Praktikum. Sie arbeiten für uns von zu Hause und mit denen stehe ich dann auch immer im Kontakt wegen Blogbeiträgen oder ähnlichem. Aber es ersetzt einfach den persönlichen Kontakt nicht. Das fehlt mir schon. Und es hilft uns ja auch, wenn wir immer, also zu Hochzeiten haben wir, glaube ich, 12, 15 Praktis hier. Und es hilft uns ja auch einfach, dass wir wieder neue Perspektiven reinbekommen, neue Dinge, die sie im Studium gelernt haben oder auch für uns in der Online-Redaktion. Welche App ist gerade angesagt? Was ist gerade total wichtig? Sie geben uns immer sehr spannende, wichtige Impulse, die wir so einfach bekommen, neue Sichtweisen. Und wie du sagst, sie unterstützen uns total und deswegen ist es ein sehr schöner Weg, wenn man durchs Praktikum, wie du zum Beispiel, hier bleibt, weil einerseits hast du den Verein schon kennengelernt, du weißt, was auf dich zukommt, du weißt, ob du damit arbeiten kannst und willst, und andersrum wissen wir natürlich, dass du eine sehr, sehr wichtige Arbeitskraft bist, ne?
Ja. Gut, jetzt haben wir den Weg über Praktikum, also Studium, Praktikum,
Ja, ist,
schon
glaube ich,
mal
ein
erwähnt.
typischer Weg.
Das ist der typischste, würde ich auch sagen. Aber du zeigst ja, dass es nicht nur über ein Praktikum geht. Und du
Ja.
hattest es ja auch schon erwähnt, viele sind ehrenamtlich tätig. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wo, wie die ganzen oder unsere Ehrenamtlichen zur GfBV direkt gekommen sind. Aber es gibt ja zum Beispiel die Arbeitsgruppen in jeweiligen Städten.
Ja, genau. Das heißt also, wir haben zum Beispiel in Göttingen ja auch eine, ne, dass man einfach ehrenamtlich sich betätigt und von uns Unterstützung kriegt. Wenn man eine Demo machen will, bekommt man von uns Materialien zur Verfügung gestellt. Man hat ständigen Kontakt zu uns und zu den anderen Regionalgruppen und Ehrenamtlichen. Dann gibt es natürlich einmal im Jahr die Jahreshauptversammlung, wo man sich sieht. Und dann haben wir auch immer ein Regionalgruppentreffen, wo man sich austauschen kann und man gibt auch dort wichtige Impulse für uns und kann schauen, welche Themen einen beschäftigen. Und dann trifft man sich regelmäßig. Ich glaube, in Göttingen treffen die sich einmal die Woche, wenn ich das richtig im Kopf habe, um über Themen zu sprechen und zu überlegen, wo sie Schwerpunkte setzen wollen, was sie planen, ob sie irgendwie auf einem Markt stehen wollen, Flyer verteilen wollen oder Mahnwachen planen oder in die Uni gehen. Und das ist natürlich auch ein Weg. Ich glaube, das ist auch viel, okay, GFPH hat jetzt keine Hochschulgruppe, aber ich glaube, da funktioniert auch viel über Hochschulgruppen, dass man in der Uni ist und überlegt, was interessiert einen oder man kriegt neue Anregungen auf irgendeinem, ne, Ausstellung und dann kommt man in so eine Regionalgruppe und kommt dann darüber über die ehrenamtlichen Tätigkeit in die hauptamtlichen Tätigkeiten.
Ja, und sie helfen uns ja auch wahnsinnig, nochmal alles zu multiplizieren, was wir einerseits, was wir produzieren, aber auch Forderungen. Und dann nicht über dieselben Medien, wie wir sie benutzen, sondern einfach nochmal in der Stadt und durch Plakate aufhängen und so. Und dadurch ist es natürlich auch sehr wichtig, oder es ist sehr wichtig für uns, dass so natürlich immer neue Leute nochmal auf uns aufmerksam werden, nochmal unsere Sachen hören, sehen, lesen, was auch immer. Das ist natürlich immer sehr, sehr spannend. Und wie du auch gesagt hast, die verschiedenen Themensetzungen der einzelnen Arbeitsgruppen ist auch immer sehr spannend, dass sie sich halt selber Themen raussuchen, zu denen sie dann eng arbeiten, in Abstimmung mit unseren Referentinnen und Referenten. Das ist schon eine sehr, sehr wichtige Arbeit, die uns natürlich auch weiterhilft und uns natürlich Mitglieder beschert, denn wir sind ja auf Mitglieder, Förderer und Förderinnen und Spenden angewiesen. Von daher ist es immer sehr wichtig, auch Mitglieder zu haben und Leute, die natürlich uns so auch unterstützen, mit Mahnwachen und so weiter. Nun aber zu der Frage, wie bist du zur GfBV gekommen? Woher kanntest du die GfBV? Was ist
Ja,
dein Zugang?
das ist eigentlich ein bisschen, ich weiß nicht, ob für mich beschämt oder für die GfBV beschämt, habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Aber mein Zugang ist ganz simpel. Ich bin Quereinsteigerin. Ich habe vorher in einer PR-Agentur in Hannover gearbeitet, die sich für Nachhaltigkeit einsetzt, unter anderem und an der Uni am Institut für Demokratieforschung. Aber die GfBV war mir kein Begriff, obwohl ich ja wirklich nicht weit weg wohne. Und dann war meine Masterarbeit zu Ende. Ich habe Germanistik und Politikwissenschaften studiert. Und dann habe ich einen Job gesucht. GfBV hatte eine Stellenausschreibung zu der Zeit als Online-Redakteurin. Habe ich mich beworben, habe ich mich ein bisschen mit der GfBV beschäftigt. Und dann habe ich festgestellt, okay, es ist wirklich super spannend, was sie machen. Warum kann ich diesen Verein nicht? Gibt es ja auch schon seit über 50 Jahren. Und dann hatte ich mein Bewerbungsgespräch. Und da haben sie dann auch gefragt im Gespräch, woher ich denn die GfBV kenne. Und ich sagte, ja, ehrlich gesagt, kannte ich die GfBV nicht, direkt mit offenen Karten gespielt. Hat aber für einige Lacher gesorgt, weil sie, glaube ich, auch dachten, okay, wie kann das sein? In Göttingen gibt es ja sonst einfach nichts. Es ist ja nicht Berlin, wo es in jeder Ecke irgendwas gibt, sondern.
Beziehungsweise wir haben dich gefragt, warum du nicht gelogen hast dann.
Ja,
Na
wahrscheinlich
klar,
auch.
kenne ich Ewigkeiten schon. Großer Fan.
Ja, aber ich dachte nicht, dass sie nachher noch irgendwie noch tiefer einsteigen und dann rausfinden, dass ich es nicht kenne. Deswegen habe ich gedacht, komm, spiel's mal mit offenen Karten. Außerdem war das ja auch ein guter Grund zu sagen, ihr müsst mich einstellen, damit die GfBV bekannter wird. So,
Wieder eine
Kommunikationsabteilung.
Person gewonnen.
Genau. Und ja, so bin ich dann zur GfBV gekommen. Also ich habe direkt im Bewerbungsgespräch gesagt, dass es mir total wichtig ist, mich für was Vernünftiges einzusetzen, womit ich mich identifizieren kann, was Gutes zu tun. Social Media ist ja, hatten wir letztes Mal schon besprochen, zweischneidiges Schwert, einerseits sehr oberflächlich, man kann aber was Gutes machen und ich wollte auf jeden Fall die Seite von sozialen Medien ausnutzen, wo man was Gutes macht. Ich habe vorher bei der Presseagentur viel mit sozialen Medien, digitaler Kommunikation gearbeitet und deswegen war es für mich wichtig, irgendwie Einstieg in eine NGO zu finden und das hat super funktioniert. Also ja, so kann man es halt auch machen, dass man einfach als Quereinsteigerin irgendwie zu einer NGO kommt.
Du hast gerade erwähnt, dass du auch sowas machen wolltest, also sowas, ja, wie hattest du es gerade formuliert?
Womit ich mich identifizieren kann, meinst du?
Genau, und
Ja.
was irgendwie einen höheren gesellschaftlichen Wert ja auch hat. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Also wolltest du das wirklich immer so, ja, das ist dir wichtiger, dass du sozusagen zu Hause dann nach Feierabend sitzt und sagst, okay, ich habe was Gutes bewirkt irgendwie, auch wenn es zulasten anderer Aspekte ist, wie keine Ahnung, Verdienst, Standort, wie auch immer.
Ja. Genau, also das hat sich bei mir erst im Studium rauskristallisiert irgendwie. Am Anfang wollte ich immer ins Verlagswesen gehen. Finde ich auch nach wie vor super spannend. Will ich jetzt auch nicht komplett ausschließen, weil ich halt total gerne lese. Aber nach und nach habe ich immer mehr mich mit Nachhaltigkeit, mit meinem eigenen Konsum befasst, habe dann angefangen, meine eigene Lebensweise zu überdenken und auch einfach diesen offenen, ausgelebten Rassismus, Sexismus in der Gesellschaft mitbekommen und mir gedacht, da muss man doch irgendwie was machen. Und dann hatte ich halt total Glück, dass ich hauptamtlich direkt was finden konnte. Und ja, wie du sagst, also mir ist es total wichtig, dass mein Job mir was Gutes gibt, ein gutes Gefühl, ich was Gutes machen kann, irgendwie helfen kann. Und dann verzichte ich lieber auf Dinge, weil durch die Arbeit gibt man, also bekomme ich einfach viel zurück. Weißt du, wie ich das meine?
Ja.
Ja, genau. Und das war mir einfach total wichtig, dass ich dann nicht von 9 to 5 am Schreibtisch sitze und irgendwas super Langweiliges oder in meinen Augen Sinnloses mache, sondern ich wollte schon Sinn stiften.
Ja, nicht so eine Stechuhr da haben, dann irgendwie pünktlich um 12 oder um 15 Uhr dann
Genau.
piepen und alles weitere,
Und
was
die
noch auf dem
ganze Zeit.
Schreibtisch liegt, wird dann halt am nächsten Tag erledigt. Das ist natürlich ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. Das hatten wir auch schon oft angesprochen jetzt. Dass man die Arbeit schon irgendwie im Kopf mit nach Hause nimmt und man ja auch einen Weg finden muss, mit diesen Sachen umzugehen, weil man natürlich jeden Tag damit irgendwie sich befassen muss.
Voll, dazu wollte ich auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, glaube ich. Einfach, wie es ist, mit den Emotionen und den schweren Themen wie Genozid und so umzugehen. Weil das
Ja.
ist einfach, das macht ja auch jeder individuell. Ich glaube, da gibt es keinen besten Weg, aber auch spannend. Aber ich finde einfach, ich glaube, du siehst es ähnlich, sonst würdest du ja auch nicht arbeiten, dass Identifikation und Emotionen für den Job wichtiger sind als Verdienst, Karriere, Geld. Oder?
Ja, total,
Ja.
absolut. Was ich auch noch so ja, attraktiv letztendlich finde, ist halt irgendwie dieses Teil des Vereins zu sein, weil man dadurch doch sehr, sehr viele Ansprechpartner einfach in verschiedenen Bereichen immer hat. Sei es, ob man persönlich Hilfe braucht bei irgendeinem bestimmten Thema, kann man natürlich immer gut fragen. Okay, das kann man auch andere Kollegen fragen. Aber man lernt auch durch diese Arbeit einfach sehr viele spannende Persönlichkeiten kennen. Also sei es dadurch, dass die Referentinnen und Referenten von uns ins Auswärtige Amt fahren, in Bundestagsausschüssen Rede und Antwort stehen. Man hat halt irgendwie immer so den Eindruck, das sei was auch irgendwie sehr staatstragend ist, was man in diesem Verein macht, weil man doch irgendwie dabei hilft, dass die Entscheidungsträger, in diesem Fall Politik und gerade Auswärtiges Amt, genau die gleichen Informationen haben, die wir aus ja, sicheren Quellen haben und dass dann auch danach gehandelt wird und nicht irgendwelche anderen Maximen gefolgt wird.
Ja, und was ich auch total schön und wichtig finde, ist einfach die Arbeit, dass wir mit Betroffenen zusammenarbeiten. Also dadurch wird das alles nochmal realer irgendwie. Klar kannte ich das Thema der Uiguren aus den Nachrichten, hat es ab und zu gehört, aber manchmal denkt man ja doch, China ist ganz schön weit weg. Und jetzt, da wir ja, hatte Hanno ja in der ersten Folge schon erzählt von unserem Podcast, dass wir Kontakt zu einem Uiguren hier in Göttingen haben, dessen Vater verschwunden war. So was, solche Geschichten, die lassen einen, die bestätigen mich richtig in dieser Arbeit. Also sie helfen mir total einfach zu sehen, dass das, was wir hier machen, das Richtige und Gute ist. Und wenn wir solchen Menschen irgendwie helfen können, sei es dadurch, dass wir, wie du sagst, ins Auswärtige Amt gehen, dann weiß man, dass man irgendwie was Sinnvolles macht, finde
Total. Also, ihr habt gehört,
ich.
tretet in den Verein ein, vor allem jetzt in
Voll.
unseren Verein,
Ja, klar.
damit ihr all das Sinnstiftende findet, was wir schon hier gefunden haben.
Ich wusste gar
Aber
nicht, ob.
vielleicht noch mal ein bisschen zu Praktikum, weil das ist ja auch ganz interessant. Also für diejenigen, die es jetzt vielleicht hier gerade hören und auch ein Praktikum machen müssen, können wir vielleicht darauf noch mal eingehen. Also, es sind ja vor allem kulturbezogene Fächer, sage ich mal. Also, ne, Ethnologie, Kulturanthropologie, was hatten wir noch für Praktikanten?
Gender Studies haben wir, Politik haben wir viel oder ne, Sozialwissenschaften
Ja.
und sowas.
Also das ist immer spannend. Und auch jetzt haben wir eigentlich gerade Praktikanten und Praktikantinnen, die aber leider jetzt auch im Homeoffice arbeiten
Aber
müssen.
diesen Podcast fleißig hören. Wie kann man bei uns Praktikum machen? Ganz einfach, man bewirbt sich, man schaut auf unserer Homepage, dass man irgendwie, ob man einen Schwerpunkt findet. Man kann ja in unseren verschiedenen Referaten oder in der Kommunikationsabteilung, das heißt dann bei unserer Zeitschrift oder bei uns in der Online-Redaktion Praktikum machen. Und dann kann man sich bewerben, selbst wenn man exotischere Fächer hat. Also wenn es auf den ersten Blick jetzt nicht logisch scheint, dass man mit BWL bei einer Menschenrechtsorganisation Praktikum macht, kann man das bei uns auch. Man muss sich bewerben und es auch begründen, warum. Ein kleines Anschreiben, dann haben wir einen Online-Fragebogen, den man ausfüllt. Und das ist, glaube ich, auch schon der Praktikumsweg. Also viel mehr gibt es da nicht. Kleines Telefonat hatte ich
Ja.
mit meinen letzten Praktis noch, ob das alles so klappt, wann sie anfangen wollen. Wir sind ja auch relativ flexibel. Von der Länge, ob es jetzt 6 Wochen oder 6 Monate sind, hatten wir alles schon bei der GFPV. Ja, ich kann es nur empfehlen. Also unsere Praktis gehen, glaube ich, immer ziemlich glücklich hier weg, habe ich das Gefühl.
Sagen sie jedenfalls immer,
Behaupten
ne?
sie, ne?
Ja. Keine
Ja.
Klagen gehört. Aber ja, den Weg haben wir aufgezeichnet. Also bewerbt euch über unsere Homepage und hoffentlich dann auch bald wieder hier im Büro. Dazu kann man noch sagen, wir haben hier in unserem Büro eine kleine Wohnung mit vier
Ja,
Zimmern,
vier.
vier Zimmern, die für Praktikantinnen und Praktikanten reserviert ist oder für diejenigen oder für die auch nur ist. Für diejenigen, die von außerhalb kommen, mit einer für eine kleine Miete dann da direkt wohnen können und auch nicht dann erst nochmal groß in die Zwischenmietesuche gehen müssen. Ja, genau, das zum Wege zur GFPV. Ich glaube, wir haben viele
Ja, ich
genannt.
glaube auch, so
Über
könnt ihr
Social
zu
Media
uns
haben wir letzte
kommen.
Woche gesprochen. Das ist natürlich auch ein guter Weg, uns kennenzulernen.
Klar, unsere ganzen Kanäle abonnieren und dann wisst ihr, wer wir sind quasi.
Wollen wir nochmal ein bisschen thematisch werden? Wir blicken ja zurzeit hier sehr stark nach Brasilien.
Ja, also wir haben ja jetzt schon, seitdem ich hier arbeite, das Projekt Brasilien und Indigene, weil im Anfang letzten Jahres Bolsonaro ja Präsident in Brasilien geworden ist und er wirklich kein Freund der Indigenen ist. Er schränkt die indigenen Rechte ein, wo er nur kann. Und Corona ist für die Indigenen und Brasilien ja ganz großes Thema. Am Anfang hat Bolsonaro das überhaupt nicht ernst genommen und hat gesagt, das sei nur ein kleines Grippchen. Und inzwischen ist es ja Brasilien, glaube ich, nach den USA das Land mit den meisten Betroffenen. Und für die Indigenen ist es ja natürlich noch viel schlimmer, weil sie sind sehr bedroht. Sie haben kein eigenes Gesundheitssystem, wie wir es hier haben, mit Krankenhäusern und medizinischer Versorgung etc. Und sie haben natürlich ein ganz, ganz anderes Immunsystem als wir. Sie leben oft in Isolation, in freiwilliger Isolation. Einige sind jetzt auch verstärkt noch mehr in die Isolation gegangen, um Kontakt zu anderen Corona-Infizierten, möglicherweise Infizierten zu vermeiden. Und ja, trotzdem ist das Problem, dass immer mehr illegale Holzfäller und Goldgräber in die Gebiete eindringen, in den Amazonas, um dort halt, ne, Holz zu fällen. Und dann schleppen sie Krankheiten ein, vor allen Dingen momentan halt Corona. Und deswegen steigt die Zahl bei den Indigenen total. Und ja, das beobachten wir bei der GFV mit Schrecken, haben wir heute Morgen erst wieder eine Pressemitteilung zugemacht. Und auch in den Medien ist es immer mehr Thema. Ich habe heute Morgen erst bei Deutschlandfunk Kulturen ein Interview mit Werner Herzog, einem Filmemacher, gelesen. Dann gab es vor 3 Wochen eine große Petition von Sebastião Salgado, einem berühmten Fotografen, der ja sich dafür einsetzt, dass die Indigenen in Brasilien mehr Rechte und mehr Unterstützung von der Regierung erfahren müssen.
Weil es momentan ja genau das Gegenteil ist, was sie
Ja,
erfahren.
sie werden total
Also,
im Stich gelassen, kann man nicht anders
es
sagen.
wurde
Also,
mehr Regenwald beispielsweise abgeholzt als in den Jahren zuvor.
ich glaube 55% mehr, was
Goldgräber und
wahnsinnig ist.
illegale Holzfäller werden zurzeit nicht bestraft, auch wenn sie gefangen genommen werden. Das sind nur zwei Punkte. Es soll jetzt sogar während Corona, während dieses Durcheinanders durch Corona andere Dekrete noch durchgesetzt werden, die die Rechte weiter einschränken. Also was da gerade passiert, ist wirklich schlimm und man kann es wirklich gerade wie durch ein Brennglas verfolgen. Also die
Ja.
Medien, wie du gesagt hast, sie achten da immer mehr drauf oder das Thema Brasilien, Bolsonaro, Indigene und jetzt verbunden mit Corona wird immer stärker in die Medien kommen. Und da hilft eigentlich auch nur noch eine klare Kante letztlich der deutschen Politik. Heute hatte ich oder eben gerade gelesen, dass englische Supermärkte, hatte ich sogar auf der GFPV-Seite gelesen,
Ha,
nicht wahr?
sehr gut.
Genau, dass britische
Ja.
Supermärkte planen, brasilianische Produkte zu boykottieren, solange es so
Genau.
ist. Ist da aber immer die Frage, was bringen solche Boykotte? Es
Voll.
wird nicht Bolsonaro persönlich treffen, sondern ganz andere und ist dann wirklich ein bisschen die, also das ist meine persönliche Meinung,
Ja, das
die
ist ja auch so.
Frage, was wird dadurch erreicht? Aber was schon mal jetzt erreicht wurde, ist, dass natürlich jetzt das Thema auf die Agenda der verschiedenen Medien gekommen ist.
Ja, und was halt auch ist, die Holzfäller und die Goldgräber und so, sie gehen halt auch dahin, weil der Konsum in Europa immer mehr steigt. Also wir sind halt auch ein bisschen mitverantwortlich. Ne? Rindfleisch, dafür wird ganz viel Amazonas abgeholzt. Und auch einfach, wir müssen halt einfach schauen, hat Werner Herzog gesagt, wir müssen an uns selber überlegen, wie wollen wir leben? Wollen wir das verantwortlich? Und das fand ich irgendwie auch Ich verlinke euch das Interview auf jeden Fall nochmal, war sehr schön und das hat mich auch nochmal zum Nachdenken angeregt und dann auch wieder bestätigt. Gut, dass man hier wenigstens arbeitet und irgendwie auf solche Themen aufmerksam machen kann.
Wo wir beim Thema Verantwortung sind, was wir hier in Deutschland Lebende, die wir natürlich irgendwo haben, weil unser Konsum hat natürlich auch immer Auswirkungen weltweit, das ist nun mal so im Kapitalismus. Geht es aber auch um die Unternehmensverantwortung, ja, muss man auch bedenken, zu der wir auch eigene Projekte oder ein eigenes Projekt haben, bezüglich Siemens in Brasilien unter anderem und
Und
TÜV
Bayer auch,
Bayer
ne?
unter anderem wegen des Kaufs von Monsanto,
Hm.
TÜV Süd mit dem Dammbruch damals. Also es ist eine große Themenpalette, die da aufgemacht wird und sehr, sehr spannend zu verfolgen.
Dafür hätte ich schon direkt meine erste Entweder-Oder-Frage an dich. Der Boykottartikel war von der Zeit und ich habe jetzt meine erste Entweder-Oder-Frage. Möchtest du lieber, informierst du dich eher bei Spiegel oder bei der Zeit?
Bei Spiegel.
Ah, wirklich?
Aber ich glaube auch vor allem aus Gewohnheit. Da kenne ich den Aufbau. Das ist einfach, da kommen, weiß ich wo, welche Nachrichten sind.
Hast du die
Und es ist
App?
fast schon wie, nee, habe ich nicht, weil
Ja.
mir die zu viele Benachrichtigungen
Ja, finde ich auch.
produzieren würde. Von daher ist es eher so ein Automatismus, wenn ich Nachrichten mal schnell sehen möchte. Also nur so die Schlagzeilen vor allem, weil das reicht ja meistens schon einen kurzen Überblick, um zu sehen, was so los ist. Genau, da bin ich doch noch eher bei Spiegel. Ja, du?
Zeit
Ja.
mag ich irgendwie gern. Ich finde, manche Artikel machen sie optisch so schön, so ähnlich wie die New York Times mit großen Grafiken und dann scrollt man weiter runter und kommt zu großen Karten. Dann kann man besser verorten, wo jetzt zum Beispiel, ne, wo im Amazonas Holzfäller einfallen etc. Also das finde ich irgendwie ganz gut gemacht. Also ich bin irgendwie ein großer Zeitfan. Vor allen Dingen seit der Spiegel das alles umgestellt hat, sein ganzes Design, bin ich da raus. Aber jetzt wieder zurück zu unserem
Wobei nochmal
Praktikumsthema.
dazu sagen
Ja,
muss,
gerne.
also man weiß ja, in welche Richtung die einzelnen Medien schreiben. Also die politische
Ja,
Ausrichtung
klar.
ist ja kein Geheimnis, ist ja linksliberal, konservativ, wirtschaftsnah, sodass ich natürlich meine Artikel, wenn ich jetzt zu einem bestimmten Thema was lesen, auch mir das Medium aussuche, von dem ich glaube, dass sie es am differenziertesten darstellen können, beziehungsweise halt irgendwie verschiedene Medien dann zu den Themen befrage, um halt diesen Unterschied zu sehen. Von daher ist diese Frage, Spiegel oder Zeit, sind eigentlich vor allem diese Nachrichten, die oftmals ja von der DPA übernommen sind, also die Nachrichten, die eigentlich alle
Ja,
haben.
voll.
Das sind vor allem die, die mich interessieren und dann geht es natürlich weiter in die Kommentarspalten, beziehungsweise in die Feuilletons und die konkreteren Artikel. Genau.
Aber
Und da bin ich dann frei. Also da bevorzuge ich jetzt kein bestimmtes Medium.
sehr wichtig, was du gerade nochmal gesagt hast, dass man sich immer bei mehreren Zeitungen, Zeitschriften informieren muss und nicht nur bei einer, ne, um allen VerschwörungstheoretikerInnen hier vorzubeugen. Aber zurück zum Praktikum. Wenn du Praktikum machen würdest jetzt, würdest du lieber den ganzen Tag Kaffee kochen oder den ganzen Tag auf der Straße stehen, Leute anquatschen und sagen, hey, werdet bitte Mitglied bei der GfBV?
Oh, das ist auch schwierig zu sagen. Sagen wir so, im Herbst, Winter, schlechtes Wetter, dann
Oh
eher den
ja.
Kaffee kochen und
Ja.
im Sommer das andere. Ja, es ist immer so, man braucht da, glaube ich, schon eine große Bereitschaft, fremde Leute anzusprechen, weil man es ja auch selber kennt, wie es ist, wenn man durch die Stadt geht und dann von verschiedensten Seiten angesprochen wird und man eigentlich da mit so einer, ja, krassen Abwehrhaltung schon rangeht. Da ja denjenigen eigentlich auch gar keine Chance mehr gibt. Und wenn man sich dann in deren Rolle versetzt und man die ausfüllen soll, stelle ich mir das schon ganz schön, ja, anstrengend vor, Leute irgendwie gefühlt zu belästigen.
Ja, klar, total. Also wir bei der GfBV haben ja zum Glück auch, mussten noch nicht den Weg auf die Straße antreten, dass wir irgendwie Tischchen aufstellen und sagen, werdet mal Mitglied. Dafür nutzen wir vor allen Dingen soziale Medien etc. Ich stelle mir das auch super anstrengend vor, weil die meisten Menschen einfach immer sagen, sie hätten keine Zeit.
So schnelllebigen Welt hat keiner mehr Zeit für
Ja,
sowas.
vor allen Dingen in Göttingen stehen sie ja voll auf vom Bahnhof, wo ich mir denke, okay, haben die Leute wirklich keine Zeit. Entweder kommen sie gerade nach einer langen Zugfahrt an und wollen nur weg oder sie müssen schnell zum Zug, aber
Ja, und ich
gut.
glaube, jeder hat schon mal schlechte Erfahrungen mit sowas gemacht. Also jetzt nicht unbedingt NGOs oder Vereine oder, sondern was weiß ich, 2 Wochen die und die Zeitung kostenlos bekommen und dann verlängerte sich plötzlich das Abo. Dass, glaube ich, so eine automatische Abwehrhaltung bei allen erstmal ist und nicht die pure Neugier, ach ja, wer sind Sie denn? Erzählen Sie doch mal was, sondern da, ja, die Leute, glaube ich, schon sehr reserviert sind und sagen, nee, keine Lust. Und ja, ich würde gerne mal Zahlen hören, wie erfolgreich das
Ja,
noch
ich
wirklich
auch.
ist, wie viele dann doch irgendwie zum Beispiel Mitglied werden, Abo unterschreiben, prozentual. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das noch viele sind. Und ich hatte mal erlebt, so, du sagtest ja gerade, in Göttingen sind sehr viele. Also auch gerade im Innenstadtbereich und man weiß es dann ja schon und geht da sowieso dann schon nicht so dahin guckend vorbei. Und irgendwann war es auch mal wieder so eine Situation, ist auch schon ein bisschen länger her. Ich gehe durch die Stadt und werde von einer jungen Frau angesprochen. Und in dem Moment war ich sofort, nee, nee, ich habe keine Zeit, habe kein Geld, will weiter. Und sie
Kein
hatte dann
Zeit, kein
noch
Geld.
gesagt, dass sie, ja, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, Roma oder Sinti aus. Ja, nee, weiß ich nicht mehr. Und sie wollte eigentlich nur, dass ich ihr, ob ich ihr, oder wollte fragen, ob ich ihr Essen kaufen kann.
Oh.
Und ich hatte sofort halt diese Abwehrhaltung, na nein, kein Geld, weil man sofort wieder davon ausging, dass man ja irgendwie betrogen wird. Bin dann weitergegangen, so 10 Meter, und hab dann so auch, ja, scheiße, warum, also ihr könntest ja auf jeden Fall jetzt irgendwie Essen kaufen. Das ist nun echt nicht das Problem. Hab sie ja auch noch gesucht, bin die Stadt zweimal rauf und runter gegangen. Und habe sie nicht mehr gefunden. Und das war so ein Moment, wo ich dann echt drüber nachgedacht habe, was es bewirkt, wenn man die ganze Zeit eigentlich davon ausgeht, ja, betrogen zu werden von diesen Leuten in der Stadt, die irgendwie Abos verkaufen oder Vereinsmitgliedschaften. Und dass es halt eben nicht immer so ist, sondern dass man da natürlich auch eine gewisse Offenheit immer haben sollte, sobald man angesprochen wird. Und ich hatte ehrlich gesagt so ein schlechtes Gewissen danach.
Aber
Ich hätte
das
sie echt noch
glaube
gerne
ich.
wieder getroffen, um mir einfach dann, ja, was weiß ich, Geld in die Hand zu drücken oder mit ihr irgendwie zum nächsten Supermarkt zu gehen. Aber da war irgendwie das schon, ja,
Ja.
meine Meinung fest und ich habe sie dann leider nicht mehr wiedergefunden.
Ja, kann ich verstehen. Man wird ja oft in so Abo-Fallen gelockt. Wir müssen, glaube ich, jetzt wieder langsam zum Ende kommen. Auch wenn ich immer gerne mit dir quatsche. Hast du noch ein schönes Mitbringsel für uns, außer
Ich
dieser traurigen
habe
Geschichte?
sogar zwei Mitbringsel.
Schön!
Das eine ist ein Feature des WDR gewesen, das ich allerdings bei NDR-Info gehört habe, irgendwann Mitte April, glaube ich, was von der Triage handelte, also von dem Aussortieren von Verletzten, denen noch geholfen werden kann und denen nicht geholfen
Ah, ich
werden
glaube, davon
kann.
hast du mir erzählt.
Ja, habe ich auf jeden Fall
Ja.
schon gemacht. Und mir ist viel mehr, als du wieder gefragt hattest, so Mitbringsel dran denken, fiel mir das jetzt heute Morgen wieder
Streng.
ein. Es war einfach wahnsinnig spannend. Also zum einen dieser historische Rückblick, dass es während der napoleonischen Kriege entwickelt wurde von einem französischen Arzt, dass man die verwundeten Soldaten nicht mehr nach Stand verarztet und behandelt, sondern nach den Kriterien, kann man ihnen überhaupt noch helfen? Und das ist ja auch in Zeiten von Corona dann wieder ein großes Thema geworden. So würde es jetzt zu einer zu starken Ausbreitung kommen, wem würde man helfen und wem nicht? Und der Bogen wird einfach wahnsinnig spannend und groß gemacht, indem es auch zum Beispiel dann darum geht, die Kontingentflüchtlinge aus Irak und Syrien von Jesiden, die nach Baden-Württemberg gekommen sind. Unter anderem war dann auch unser Freund Jan Ilhan Kieselhahn, konnte man auch kurz hören im Hintergrund, ein Psychologe.
Ja.
Wahnsinnig spannend. Also man hat ja nur wenige tausend irgendwie je nach Baden-Württemberg geholt und es hätten weitaus mehr sein müssen, eigentlich, müsste man sagen. Aber dann die Frage, man konnte Einzelnen helfen und dann hat man die Entscheidungsträger gehört, wonach sie dann entschieden haben, wer welche Jesidinnen nach Deutschland dürfen. Kommt die Frau nach Deutschland, die zwei Kinder hatte, von dem eins getötet wurde, oder nur die, wo sie noch weitaus mehr Kinder hat, aber dafür sehen musste, wie ihr Kind getötet wurde. Also so Fragen, die man sich wirklich gar nicht stellen will, die einfach nur ja nicht beantwortbar sind, die aber auch einfach gang und gäbe sind, sei es bei Terroranschlägen, bei irgendwelchen Großunglücken, wo du einfach dann ja bei erster Blick entscheidet, schnell, wer muss schnell ins Krankenhaus, wer kann es noch ein bisschen schaffen und dann wirklich so hart es klingt, wem kann hier nicht mehr geholfen werden?
No.
Und wem geben wir jetzt noch irgendwelche Beruhigungs, Medikamente und halten ein bisschen die Hand und warten, bis es vorbei ist? Wahnsinnig spannend, hat mich sehr berührt, dieses Feature. Das habe ich einmal mitgebracht. Und zum Zweiten, weil das einfach ein Thema ist, was mich jetzt auch immer wieder, ja, was ich einfach sehr spannend finde, ist ein Kommentar oder ein Gastbeitrag aus dem Spiegel vom
Womit wir wieder
23.
beim
Mai.
Spiegel wären.
Genau. Und zwar geht es da um den Staatlicher Lebensschutz, was unterscheidet Corona-Opfer von Verkehrstoten?
Oh.
Weil es mich so von Anfang an fand ich es doch irgendwie interessant und jetzt will ich mich gar nicht in irgendwelche Hygienedemo-Meinungen einreihen oder so. Aber zu sehen, wie einfach Grundrechte beschränkt werden zurzeit und wie das argumentativ dargestellt wird. Und diese ganzen Diskussionen haben wir jetzt ja auch wieder wegen der Öffnung und da gibt es dann die zwei Seiten, die ja unerbittlich gegeneinander kämpfen.
Wir wollen uns da lieber nicht auf eine stellen.
Nee, das gar nicht. Aber die Debatte darum, was ist mit unserem Grundgesetz? Und das ist von einem Ideengeschichtler und Politikwissenschaftler der Artikel. Es handelt, wie gesagt, nicht darum, sollte man das jetzt machen oder sollte man es nicht machen, sondern wirklich um die Frage, Recht auf Leben, ist damit das individuelle Leben gemeint? Also, dass du und ich frei leben können, frei von Eingriffen des Staates? Oder bedeutet Recht auf Leben auch, dass wir Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, damit allgemeines Leben, also
Ja,
sprich vor einer Pandemie geschützt zu
ist ja
sein,
eine jahrhundertealte Debatte
geschützt
irgendwie.
werden muss. Ja, und man muss auch sagen, also das deutsche Grundgesetz oder Deutschland speziell Erfahrungen gemacht, die gerade ja, Gewaltenteilung und Kontrolle ja, entstehen ließen. Und dass man da doch sehr aufpassen muss. Und ich es auch besser finde, wenn man argumentiert, warum Beschränkungen weitergehen müssen, anstatt zu fordern, man muss erklären, warum die Beschränkung jetzt aufgehoben werden kann. Es muss ja nicht immer eine Pandemie oder ein Virus sein oder eine Krankheit. Und da muss man gut aufpassen. Und daher finde ich diese ganzen Debatten darum sehr, sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe was bisschen leichtere Kost mitgebracht, möchte ich sagen. Ich habe ein, was verboten ist, was man vielleicht gar nicht machen darf, aber ich habe eine andere Podcast-Empfehlung. Meinst du, es ist angebracht?
Kommt drauf an, welcher?
Und
Sind es
zwar habe
direkte
ich
Konkurrenten?
ein bisschen vielleicht. Ich habe dir den, glaube ich, auch schon mal geschickt. Er heißt Erzähl davon. Das ist ein Kommunikationspodcast über Kommunikation für NGOs, gemeinnützige Vereine etc. Das sind zwei Mädchen, Luisa und Katrin heißen sie, glaube ich. Die haben im Zuge ihrer Masterarbeit dieses Format entwickelt, 2017 schon. Und sie lassen entweder Leute wie uns zu Wort kommen, die erzählen, wie unsere Kommunikation hier funktioniert oder zu speziellen Kommunikationsthemen. Wie mache ich Social Media für eine NGO oder gute Pressearbeit für Tierschutzvereine etc. Also auch Krisenkommunikation, alles Mögliche. Und manchmal haben sie auch so Tooltips, dass sie bestimmte Tools empfehlen, um zu sagen, hier, da könnt ihr als NGO ganz gut schöne Instagram-Beiträge mitgestalten etc. Ja, ihre Masterarbeit ist jetzt schon abgeschlossen und trotzdem lassen sie das Projekt weiterlaufen und machen im 2-Wochen-Rhythmus immer mal wieder schöne Podcasts über Kommunikation, wo man sich viel von holen kann, wo man viel lernen kann. Und ich dachte, mein Mitbringsel passt heute ein bisschen thematisch zu, wie schaffe ich es, bei einer NGO zu arbeiten, was ist wichtig und
Ja,
ja.
klingt interessant.
Ja, ich hatte dir den, glaube ich, auch mal geschickt, also musst du dir auf jeden Fall nochmal anhören. Ich verlinke
Dann kenne ich
alle
ihn
drei.
natürlich auch.
Na klar. Die nächste Folge werden wir, glaube ich, wieder einen spannenden Gast haben. Aber ich habe heute auch bei Instagram eine Umfrage gestartet und ihr könnt uns auch immer wieder gerne schreiben, auch an onlineredaktion@gbv.de, ob ihr Themenwünsche habt oder irgendwie was wir vertiefen sollen, ob wir auf was Bestimmtes eingehen sollen. Schreibt uns einfach, lasst uns Kritik und Feedback da. Und ich danke dir, Nils, für dieses wunderschöne Gespräch.
Ich danke dir.
Wolltest du
Möchte an
noch?
dieser Stelle noch Grüße
Oh ja,
rausschicken
unbedingt.
an Erna. Es ist nämlich ein bisschen GFV-Nachwuchs.
Ja, von uns ganz
Daher nur
herzliche
der Gruß aus
Grüße.
der Online-Redaktion an euch drei in Berlin.
Und der kleine Test, ob sie bis zum Schluss zuhören.
Das machen wir jetzt immer. Das bauen wir jetzt ein. Keine Fragen.
Super, danke dir.
Macht's gut.